请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon grüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 15. Juli 2026 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller, mit dem zweiten Teil ihres Interviews mit Professor Xu Huangxiong von der Taiwanischen Wissenschaftsakademie Academia Sinica. Es geht weiter mit der Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel in Taiwan konkret hat. Danach das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilon Huang. Heute geht es weiter mit Teil 3 über Taiwans größter E-Commerce-Plattform Xiaopi. Diesmal geht es um die Frage, ob und mit welchen Wettbewerbern Xiaopi sich auseinandersetzen muss und ob die koreanische Plattform Coupang es auf Xiaopi abgesehen hat. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Für die Transformation kleiner und mittlerer Unternehmen sollen in den nächsten 8 Jahren über 3 Milliarden US-Dollar investiert werden. Taiwan führt Asien im OECD-Gleichstellungsindex an. Und Taiwan ist drittgrößter Batterielieferant der Ukraine. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die taiwanische Regierung arbeitet daran, neue verlässliche internationale Märkte zu erschließen und Unternehmen bei ihrer Expansion in diese Märkte zu unterstützen. Darüber hinaus will sie in den kommenden 8 Jahren Milliardenbeträge in die Transformation kleiner und mittlerer Unternehmen investieren. Dies erklärte Premierminister Zhou Rongtai am heutigen Mittwoch bei der 33. Jahrestagung der Asia Taiwanese Chambers of Commerce, kurz ACTCC. Zhou betonte, dass die ACTCC seit 33 Jahren eine wichtige Brückenfunktion erfülle, indem sie ihre Mitglieder unterstütze und zugleich einen Beitrag zur Entwicklung Taiwans leiste. Angesichts der Umstrukturierung globaler Lieferketten, geopolitischer Veränderungen sowie des digitalen und klimaneutralen Wandels müssten sich Unternehmen neuen Herausforderungen stellen. Der Premierminister kündigte an, dass das Kabinett in den nächsten 8 Jahren 100 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 2,8 Milliarden Euro, investieren werde, um die Transformation kleiner und mittlerer Unternehmen voranzutreiben. Zudem setzte die Regierung ihren 10-Punkte-Plan zur Förderung künstlicher Intelligenz um. Ziel sei es, Taiwans Wettbewerbsvorteil in der Halbleiterindustrie weiter auszubauen und gleichzeitig Zukunftstechnologien wie Quantencomputing, Robotik und unbemannte Fahrzeuge gezielt zu fördern. Taiwan belegt im Social Institutions and Gender Index der OECD den 1. Platz in Asien und weltweit Rang 6 unter 179 Ländern. Vizepremierministerin Jenny Jun stellte das Ergebnis bei der internationalen Überprüfung von Taiwans 5. Bericht zur UN-Frauenrechtskonvention vor. Seit 2009 legt Taiwan freiwillig Bericht zur Umsetzung der Konvention vor. Der aktuelle Bericht entstand in Zusammenarbeit mit Behörden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Wissenschaftlern. Zheng betonte, dass die Fortschritte bei der Gleichstellung eng mit Taiwans Demokratisierung verbunden seien. Wichtige Reformen wie Änderungen des Zivilgesetzbuches, Gleichstellungsgesetze und das Gesetz gegen Stalking und Belästigung hätten den Schutz von Frauen gestärkt. Zudem verwies sie auf neue, flexiblere Elternzeitregelungen. Im Juni wurden 50,7% der Anträge auf tageweise Elternzeit von Männern gestellt, ein symbolischer Meilenstein. Die Regierung will familienfreundliche Arbeitsplätze fördern, das Lohngefälle zwischen den Geschlechtern verringern und die Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen weiter ausbauen. Taiwan ist laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Research Institute for Democracy, Society and Emerging Technology zum drittgrößten Batterielieferanten der Ukraine aufgestiegen. Dem Bericht zufolge hat Taiwans Drohnenbatterieindustrie trotz Chinas dominierender Marktstellung deutliche Fortschritte erzielt. Der Anteil chinesischer Batteriezellen in der taiwanischen Drohnenindustrie sank zwischen 2024 und 2025 von rund 70% auf 50%. Nach Daten des ukrainischen Zolls lag Taiwan 2019 noch auf Platz 24 der Batterielieferanten, erreichte 2025 jedoch Rang 3 hinter China und Vietnam. Im ersten Quartal dieses Jahres exportierte Taiwan Batterien im Wert von rund 381 Millionen Taiwan-Dollar in die Ukraine. Taiwanische Hersteller liefern nach eigenen Angaben monatlich 5 bis 7 Millionen Batteriezellen für Drohnen, die auch unter den kalten Winterbedingungen der Ukraine zuverlässig funktionieren. Der Bericht empfiehlt die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten durch den Ausbau der heimischen Produktion und eine stärkere Diversifizierung wichtiger Rohstoffe weiter zu verringern. Das 21. Artilleriekommando der Armee der Republik China Taiwan führte am heutigen Mittwoch in Taoyuan eine Übung zur Feuerunterdrückung in einem Schlüsselgebiet durch. Dabei trainierten die Einheiten dezentrale Führungsverfahren sowie den Einsatz von Systemen zur Verbesserung der taktischen Lagererkennung. Die Übung ist Teil der laufenden 5-tägigen gemeinsamen Verteidigungsübung. Das Szenario der Übung am Mittwoch ging davon aus, dass Streitkräfte der Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China erfolgreich an den Stränden des Bezirks Luzhou in Taoyuan gelandet waren. Eine Batterie selbstfahrender Haubitzen des Typs M110A2 führte daraufhin eine Feuerunterdrückungsübung mit scharfer Munition durch. Eine militärische Quelle erklärte, dass die Einheiten unter den im Szenario angenommenen Bedingungen einer dezentralen Führung keine Aufklärungsinformationen und Befehle mehr direkt vom übergeordneten Kommando erhalten konnten. Dennoch war die M110A2-Batterie weiterhin in der Lage, Feuerunterstützungsbefehle vom gemeinsamen Koordinierungszentrum für Feuerunterstützung über das Team Awareness Kit zu empfangen. Eine Software-Suite, die die Koordination, den Informationsaustausch und die taktische Entscheidungsfindung unterstützt. Taiwan und die USA haben sich darauf geeinigt, gemeinsam das in Taiwan entwickelte Jingfeng-Kampfdrohnensystem für den Export zu produzieren. Laut einem Bericht der Liberty Times vom Mittwoch haben beide Seiten eine Liste von Hardware- und Waffensystemen erstellt, die für die gemeinsame Produktion in Frage kommen. Die US-Vertreter werden dabei den internationalen Vertrieb und Verkauf übernehmen. Das erste Projekt ist das Jingfeng-System, das vom nationalen Zhongshan-Institut für Wissenschaft und Technologie entwickelt wurde. Ein hochrangiger Regierungsvertreter erklärte, dass das System nach mehreren operationellen Tests und der Einführung bei Taiwans Marineinfanterie ausgewählt wurde. Laut dem Bericht muss das Projekt jedoch noch Sicherheitsüberprüfungen bestehen und die Finanzierungszusage des Parlaments erhalten, bevor die Produktion beginnen kann. Die ersten Exporte könnten 10 bis 50 komplette Systeme umfassen, was etwa 500 bis 1000 Drohnen entspricht. Im Gegensatz zu früheren Militärverkäufen Taiwans, die sich hauptsächlich auf Einzelwaffen, Munition oder Artilleriegranaten beschränkten, würde das Jingfeng-System als komplettes Waffensystem exportiert werden. Der Zoo von Taipei begrüßte 6 neue afrikanische Pinguinküken, die durch künstliche Bebrütung geschlüpft sind. Dies ist ein weiterer Beitrag zu den laufenden Bemühungen des Zoos, die Art zu erhalten. Die Küken schlüpften zwischen Mitte Mai und Ende Juni und erhöhen die Zahl der afrikanischen Pinguine im Zoo von Taipei auf über 40. Sobald sie ihr Daunenkleid verlieren, werden die jungen Pinguine der Kolonie beitreten, sodass Besucher sie im Pinguinhaus sehen können. Die Küken stammen von 4 Pinguinelternpaaren. Das erste geschlüpfte Küken ist jetzt über einen Monat alt und deutlich größer als die anderen, während das jüngste am 22. Juni geschlüpft ist. Pfleger des Zoos verfolgen die Entwicklung der Küken genau. Sie wiegen sie mehrmals täglich und beobachten ihr Aussehen sowie ihr Aktivitätsniveau. Die Mahlzeiten werden ebenfalls an das Wachstum angepasst. Die Pfleger geben den Küken je nach Größe und Bedarf Fischstücke oder pürierten Fisch. Afrikanische Pinguine wurden auf der roten Liste der Internationalen Union zur Bewahrung der Natur von gefährdet auf vom Aussterben bedroht hochgestuft. Und damit kommen wir zur Börse. Taiwans maßgeblicher Aktienindex, der TAIEX, konnte am Mittwoch seine Verluste vom Vortag wieder mehr als wettmachen und schloss damit wieder über 45.000 Punkte. Laut Händlern reagierten die Anleger positiv auf den stärker als erwarteten Rückgang der US-Inflation im Juni sowie auf die Kursgewinne an der Wall Street. So schloss der TAIEX heute 893,64 Punkte oder 2% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 45.631,59 Punkten. Das Handelsvolumen lag am heutigen Dienstag bei 984 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet fast 27 Milliarden Euro. Und zum Abschluss der Wetterbericht. Musik. Heute und morgen wirken Südwestwinde auf Taiwan ein. Dadurch war es heute überwiegend sonnig mit vereinzelter Bewölkung. Dabei kam es im Laufe des Nachmittags zu örtlichen Hitzegewittern. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 32 bis 35 Grad, in Zentral-Taiwan 34 bis 35 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 34 Grad. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 16. Juli 2026. Aufgrund der Südwestwinde ist es auch am Donnerstag überwiegend sonnig mit nur vereinzelter Bewölkung. Dazu kommt es im Laufe des Nachmittags zu lokalen Hitzegewittern. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden 33 bis 36 Grad, in Zentral-Taiwan 34 bis 35 Grad und in Süd-Taiwan 32 bis 35 Grad. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 15. Juli 2026. Und nun folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller mit dem zweiten Teil ihres Interviews mit Professor Xu Huangxiong von der Taiwanischen Wissenschaftsakademie Academia Sinica. Es geht weiter mit der Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel in Taiwan konkret hat.
Herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Ich bin Juliane Miller. In der vergangenen Woche ist Taifun Bawi nördlich an Taiwan vorbeigezogen. Die Auswirkungen waren dabei nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. Dennoch zählte das Zentrum für Katastrophenschutz insgesamt 135 Verletzte. Zudem wurden über 15.000 Menschen evakuiert und es kam in fast 250.000 Haushalten zu Stromausfällen. Die Taifunzeit im Pazifik beginnt normalerweise im Juli und dauert bis September, manchmal auch Oktober an. Angesichts der tiefgreifenden Veränderungen, die der Klimawandel verursacht, stellt sich natürlich auch die Frage, ob der Klimawandel Einfluss auf die Stärke und Häufigkeit von Taifunen hat. Unter anderem darüber habe ich mit Professor Xu Huangxiong von der taiwanischen Wissenschaftsakademie Academia Sinica gesprochen. Er zählt zu den renommiertesten Klimaforschern in Taiwan. Was wir bei den Taifunen sehen, ist nicht wirklich Klimawandel. Es gibt zwar Trends, aber es ist sehr schwer, das klar zu sagen. Die Datenlage reicht nicht aus. Auch laut dem Climate Change in Taiwan National Scientific Report 2024, an dem Professor Xu maßgeblich beteiligt war, sind mit Blick auf die Zahl der jährlichen Taifune und die Zahl der intensiven Taifune, die Taiwan betreffen, keine Langzeittrends erkennbar. Darüber hinaus gäbe es keine signifikante Korrelation zwischen der Veränderung der Taifunzugbahnen und der Erderwärmung. Professor Xu sagt, ab etwa dem Jahr 2000, wenn ich mich recht erinnere, ist die Zahl der Taifune, die auf Taiwan treffen, gesunken. Das sei aber nicht unbedingt auf den Klimawandel zurückzuführen. Neben den Klimaveränderungen, die wir innerhalb eines Jahres sehen, der innerjährlichen Klimavariabilität, gibt es auch die interdekadische Klimavariabilität. Taifune sind von sich heraus so, über Jahrzehnte geht es hin und her und das hat auch Auswirkungen auf Taiwan. Je nachdem, wie stark die Erderwärmung noch voranschreitet, könnte die Zahl der Taifune weiterhin sinken. Die Taifune, die allerdings entstehen, könnten stärker werden, mit stärkerem Wind und mehr Niederschlag, so Professor Xu. Dennoch ist die Ungewissheit groß. Es gibt solche Trends, aber es ist schwer zu sagen, es verändert sich von Jahr zu Jahr. Vor ein paar Jahren, 2021/22, gab es quasi keine Taifune. Und in den letzten Jahren waren es wieder recht viele. Es ist wirklich schwer zu sagen. Wenige Taifune sind nicht unbedingt etwas Gutes. Obwohl Taifune viel Zerstörung anrichten können, erfüllen sie auch eine wichtige Funktion, indem sie die Wasserreservoirs in Taiwan wieder auffüllen. Wenn du dir 2021 bis 2022/23 anschaust, insbesondere 2021 haben wir in Taiwan eine Jahrhundertdürre erlebt. Es war das trockenste Jahr in 100 Jahren. Dieses Jahr ist in etwa das trockenste Jahr seit 75 Jahren. Weniger Taifune sind für Taiwan also nicht unbedingt etwas Gutes. Obwohl es dadurch weniger Naturkatastrophen gibt, gibt es auch weniger Wasser und weniger Regen. Taifune sind für 40% des Niederschlags in Taiwan verantwortlich. Relativ betrachtet ist Taiwan also ein Land mit Wasserknappheit, obwohl es so viel regnet. Das Wasser, das du in einem Wasserreservoir stauen kannst, ist begrenzt. Wenn ein Taifun kommt, ist das Wasserreservoir schnell voll. Beim zweiten Taifun kommt es dann zu Überschwemmungen. Wenn es im Frühling trocken ist, stellt sich die Frage, ob man die Felder brachlegen sollte, denn wir wollen das Wasser sparen, um es der Bevölkerung und der Industrie zu geben. Die Landwirtschaft bekommt daher kein Wasser zur Bewässerung, stattdessen werden die Landwirte von der Regierung entschädigt. Im Vergleich zur Industrie trage die Landwirtschaft nämlich weniger zur Wertschöpfung bei, sagt Professor Xu. Bei Reis seien Ernteeinbußen nicht so schlimm, denn tatsächlich produziere Taiwan mehr Reis, als überhaupt verbraucht werde. Andere Lebensmittel würden ohnehin überwiegend importiert. Die Auswirkungen des Klimawandels seien allerdings vor allem im Anbau von Obst zu sehen. 2019 etwa habe es in Taiwan beispielsweise aufgrund eines zu warmen und trockenen Frühlings eine sehr schlechte Litchi-Ernte gegeben. Die Blütenknospen müssen sich erst differenzieren, damit die Pflanzen später blühen können. Dafür muss es jedoch ausreichend kalt sein. Bei Litchis beispielsweise muss die Temperatur unter 17 Grad Celsius liegen, und zwar nicht nur für ein paar Tage. Erst dann bilden die Litchi-Bäume Blüten und erst dann gibt es auch die Früchte. Bei Longan ist es ähnlich. Erst wenn die Bienen Nektar sammeln können, gibt es Litchis und Longans zu essen. Doch im Jahr 2019 war es im Frühling zu warm und zu trocken, weshalb es in jenem Jahr zu massiven Ernteeinbußen bei den Litchis kam. Daraufhin habe man Studien durchgeführt, um zu sehen, wie es mit den taiwanischen Litchis in einer sich erwärmenden Welt weitergehen könne. Derzeit liegen die Anbaugebiete für Litchis hauptsächlich in Pingdong und Kaohsiung, doch in Zukunft werden sie nach Tainan und sogar in die Berge verlagert werden, also weiter nach Norden. Auch die taiwanische Milch- und Eierproduktion würde unter extremer Hitze leiden. Wenn es für Milchkühe zu heiß ist, legen sie sich nicht gerne hin, da sie im Stehen Wärme abgeben. Wenn sie nicht liegen, werden sie geschwächt, haben keinen Appetit und fressen nichts, wodurch ihre Milchleistung sinkt. Wie sieht es mit dem Anstieg des Meeresspiegels aus? Schließlich ist Taiwan als Insel von allen Seiten von Meer umgeben. Professor Xu erzählt, in der Landesmitte und im Süden Taiwans gäbe es schon länger ein Problem mit Subsidenz, also Bodenabsenkung. Grund dafür ist vor allem die Entnahme von Grundwasser. Der Meeresspiegel steigt überall etwa gleich viel, doch die Orte, an denen du Bodenabsenkung hast, da kann das Wasser besser ins Landesinnere eindringen. Das Meereswasser, Salzwasser also, dringt ins Grundwasser ein, welches dadurch salzig wird. Wenn Taifune stärker werden, führt das zudem zu Sturmfluten, welche schwere Überschwemmungen verursachen können. Wenn dann eine Sturmflut auftritt und es gleichzeitig an Land stark regnet, fließt das Wasser herein und kann nicht abfließen. Dadurch kann es in Küstengebieten zu größeren Überschwemmungen kommen. Der Anstieg des Meeresspiegels selbst ist also aktuell nicht primär für Überschwemmungen verantwortlich, begünstigt dieser aber insbesondere während Stürmen. Gleichzeitig sagt Professor Xu aber auch, in Taiwan sind die durch den Anstieg des Meeresspiegels verursachten Überschwemmungen derzeit vergleichsweise noch nicht so schwerwiegend. Viele Gebiete in Taiwan liegen relativ hoch, abgesehen von den Küsten im mittleren und südlichen Teil des Landes. Auch an der Ostküste ist das Gelände etwas höher gelegen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. In der nächsten Woche geht es dann darum, wie das natürliche Klimaphänomen El Niño Taiwan beeinflusst und inwieweit das mit dem Klimawandel zusammenhängt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Das war Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin und mir, Ilon Huang. Heute geht es weiter mit Teil 3 über Taiwans größter E-Commerce-Plattform, Xiaopi. Diesmal geht es um die Frage, ob und mit welchen Wettbewerbern Xiaopi sich auseinandersetzen muss und ob die koreanische Plattform Coupang es auf Xiaopi abgesehen hat. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit dem Einblick in Taiwans aktuell größte E-Commerce-Plattform, Shopee oder auf Mandarin Xiaopi, die E-Commerce-Plattform, die 2015 in Singapur gegründet wurde und seit 2020 Taiwan mit Abholstationen besiedelt. Nachdem Xiaopi in den letzten Jahren nicht nur anderen E-Commerce-Plattformen, sondern auch Convenience-Ketten wie 7-Eleven Kopfschmerzen bereitet hat, sieht Xiaopi sich nun selbst einem nicht mehr ganz so neuen, aber immer stärker werdenden Konkurrenten gegenüber, was auch zeigt, dass der wichtigste Kampfplatz für Xiaopi weiterhin der Online-Handel bleibt. In den vergangenen 2 Jahren ist nämlich der südkoreanische grenzüberschreitende Handelsriese Coupang in den taiwanischen Markt eingetreten und hat den Wettbewerb deutlich verschärft. Viele Brancheninsider sind der Ansicht, dass Coupangs eigentliches Ziel nicht darin besteht, den taiwanischen Marktführer Momo.com zu überholen. Sie wollten Xiaopi schon immer ausschalten, berichtet ein Lieferant und zitiert damit eine Aussage eines Coupang-Managers. Coupang stellt für Xiaopi eine neue Art von Wettbewerber dar, mit der das Unternehmen in Südostasien bisher kaum konfrontiert war. Der Konzern verfügt über ein ausgereiftes und profitables Geschäftsmodell in Südkorea und besitzt die finanziellen Mittel für einen langen Wettbewerbskampf. Coupangs Strategie mit zeitweise negativen Gewinnmargen und Rabatten von 30% auf Erstbestellungen zielt direkt auf die preissensiblen Kunden ab, die bisher Xiaopis Kernkundschaft bilden. Xiaopi Taiwan reagiere jedoch nicht mit einem klassischen Preiskrieg, so das Magazin Commonwealth. Stattdessen verfolgt das Unternehmen eine andere Strategie. Erstens Ausbau der eigenen Logistikinfrastruktur, zweitens Verbesserung der Kundenerfahrung, drittens stärkere Verknüpfung mit dem stationären Handel, viertens Erweiterung der Händlerbasis und fünftens stärkere Kundenbindung. Diese Strategie basiert auf einer nüchternen Einschätzung des taiwanischen Marktes. Das Wachstum des taiwanischen Onlinehandels verlangsamte sich im vergangenen Jahr auf nur noch 3,4%, so das Commonwealth Magazin. In einem Markt, der sich der Sättigung nähert, bringt es immer weniger, einfach nur eine bessere E-Commerce-Plattform zu sein. Laut Xiaopi kann nur eine neue Definition dessen, was E-Commerce bedeutet, eine neue Wachstumsphase eröffnet. Von oben betrachtet bereiten sich die orangenfarbenen Xiaopi-Standorte in Taiwan mit beeindruckender Geschwindigkeit aus, so Commonwealth. Das Logistikzentrum in Taoyuan steht beispielhaft für diese Infrastruktur. Förderbänder laufen ohne Unterbrechung, Pakete strömen aus allen Richtungen herein und werden automatisch in die passenden Bereiche verteilt. Xiaopis 12 Sortier- und Logistikzentren arbeiten rund um die Uhr. Die Zahl der abgewickelten Pakete wächst kontinuierlich. Noch erstaunlicher für traditionelle Logistikunternehmen ist eine Szene, die sich nachts an Xiaopi-Abholpunkten abspielt. Fahrer ohne einheitliche Kleidung und mit Fahrzeugen unterschiedlichster Größe liefern orangefarbene Xiaopi-Boxen aus. Professor Zhu erklärt dazu, eine ganze Ebene kleiner Logistikunternehmen wurde durch Xiaopis leistungsfähige Informationssysteme integriert. Er vergleicht das Modell mit chinesischen Plattformen wie Pinduoduo und Shein, die mithilfe digitaler Systeme kleiner Hersteller direkt mit Kunden verbinden. Die eigentliche Stärke von Xiaopi liege laut Zhu in der extrem effizienten Organisation. In den Abholstationen scannen Teilzeitmitarbeiter Pakete und legen sie blitzschnell in Schließfächer, fast wie ein Basketballspieler, der den Ball in den Korb wirft, so Zhu. Diese Geschwindigkeit sei eines der wichtigsten technologischen Erfolgsgeheimnisse von Xiaopi. Die hohe Logistikgeschwindigkeit hat Xiaopi auch ermöglicht, Ende vergangenen Jahres ein VIP-Abonnementprogramm einzuführen. Der Konkurrent Momo.com brachte ein eigenes Modell namens MoPro für 88 Taiwan-Dollar pro Monat auf den Markt. Xiaopi setzte dagegen auf einen extrem niedrigen Preis, 365 Taiwan-Dollar pro Jahr, umgerechnet etwa 10 Euro. Vincent Lee von Xiaopi Taiwan beschreibt die Idee so: Der Preis sei so niedrig gewählt, dass Kunden keinen Grund zum Zögern hätten. Gleichzeitig bindet Xiaopi Partner aus anderen Bereichen ein, darunter Reiseanbieter, Mobilitätsdienste oder Gastronomie. Damit entsteht schrittweise ein umfassenderes Ökosystem für Alltagsdienstleistungen. Nach internen Schätzungen von Xiaopi hören Kunden nach Abschluss eines Jahresabos häufig auf, Preise zwischen verschiedenen Plattformen zu vergleichen. VIP-Mitglieder geben durchschnittlich 5-mal mehr aus als Nicht-Mitglieder. Beim VIP-Programm geht es nicht nur darum, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, erklärt Tang Yuju, Marketingchefin von Xiaopi Taiwan. Es geht darum, die Kosten für Kundenbindung zu senken, verglichen mit klassischer Werbung. Auf die Frage, warum Xiaopi Innovationen wagt, die andere Wettbewerber meiden, antwortet Liu Qianlin: Wenn man dasselbe macht wie alle anderen, erreicht man im besten Fall dasselbe Niveau wie alle anderen. Wenn das Modell anders ist, gibt es mehr Möglichkeiten zur Differenzierung. Taiwan war einer der ersten Märkte, in denen Xiaopi profitabel wurde. Dieser Vorsprung gab dem taiwanischen Team mehr Freiheit, Dinge auszuprobieren, die niemand sonst wagt oder bisher noch nicht einmal gedacht hat. Vincent Lee, der zuvor jahrelang in den Philippinen gegen Wettbewerber wie TikTok oder Lazada um Marktanteile kämpfte, sagt: Ohne etwas Spielraum ist es schwierig, Neues auszuprobieren. Das Mutterunternehmen erwarte vom Taiwan-Team ausdrücklich, dass es innovativ handelt. Ein Beispiel dafür ist die verpackungsfreie Lieferung, die im vergangenen Jahr mehr als 4 Millionen Kunden nutzten. Während Coupang und Momo wiederverwendbare Taschen und umweltfreundliche Verpackungen einführten, ging Xiaopi einen Schritt weiter. Das Unternehmen entfernte die äußeren Kartons vollständig und brachte elektronische Etiketten direkt auf den Produkten an, bevor diese in Abholstationen geliefert wurden. Doch das hängt wohl sehr stark noch vom Verkäufer ab, denn eine große Zahl der Lieferungen kommen immer noch in Paketen. Aber tatsächlich habe ich auch schon Lieferungen erhalten, bei denen die Verpackung fehlte. Wie Commonwealth erklärt, sei bei Gesprächen mit dem Team von Xiaopi Taiwan vor allem eine gemeinsame Haltung aufgefallen: Immer offensiv bleiben. Obwohl Xiaopi inzwischen die größte E-Commerce-Plattform Taiwans ist, erinnert sich das Unternehmen weiterhin regelmäßig daran, nicht selbstzufrieden zu werden. Was mir am stärksten auffällt, ist die Geschwindigkeit, sagt Vincent Lee und verweist auf die 5 Kernwerte von Xiaopi, die an einer Wand im Besprechungsraum hängen. Geschwindigkeit sei einer der wichtigsten Maßstäbe des Unternehmens. Als Xiaopi seine ersten Abholstationen einführte, waren die meisten Standorte noch mit Personal besetzt und verkauften sogar Kaffee und Snacks. Später änderte das Unternehmen die Strategie vollständig. Innerhalb von 2 Jahren wurden mehr als 70% der Standorte in unbemannte Selbstbedienungsstationen mit Schließfächern umgewandelt. Darüber habe ich ja schon berichtet. Dieser schnelle Wandel stellte sowohl Partner als auch Kunden vor Herausforderungen. Einer davon ist der Schuhhändler ACS, bei dem etwa 1/3 aller jährlich verkauften Schuhe über Xiaopi abgewickelt wird, mit durchschnittlichen Bestellwerten von über 2.500 Taiwan-Dollar. Chen Homing, Leiter des Plattformmanagements bei ACS, erinnert sich: Als Xiaopi im vergangenen Juli die Lieferung an Abholpunkte für Händler einführte, führten anfängliche Verzögerungen und Lagerprobleme zu vielen Beschwerden. Kunden sagten, es dauere länger als eine Bestellung aus China direkt nach Taiwan, berichtet Chen. Aus Sorge, dass der Kundenservice überlastet werden könnte, zog ACS sich vorübergehend aus dem Programm zurück und kehrte erst später wieder zurück. Doch innerhalb von 6 Monaten stabilisierte sich das System deutlich. 7 oder 8 von 10 Kunden, die früher 7-Eleven oder Family Mart als Abholort gewählt haben, nutzten inzwischen Xiaopis eigene Abholstationen, sagt Chen. Doch mehr über Xiaopi in der kommenden Woche im letzten Teil dieser Serie. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war zum Abschluss des heutigen Programmes das Wirtschaftsmagazin. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am Mittwoch, den 15. Juli 2026. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder uns einfach nur mal schreiben möchten, unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.